Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Denkt der Bot noch oder spricht er schon? Hat er mich nicht gehört? Muss ich nochmal nachfragen? Da ja, haben wir im Moment große Abweichungen von dem, was wir aus menschlichen Gesprächen gewöhnt sind. Es bleibt ein Interface. Es bleibt eine Schnittstelle, die für UserInnen das Leben leichter machen soll. Ja, da ist Voice, obwohl man das Gefühl hat, das ist das Intuitivste und Einfachste, häufig trotzdem nicht ideal. Da ist es aber so, dass das mit einem Bot nicht gut funktioniert. Also Menschen haben initial nicht das Vertrauen in einen Voice-Bot, dass sie wirklich ein komplettes Angebot durchsprechen wollen.
In der letzten Folge haben wir mit Laura Grimm darüber gesprochen, warum Voice-Bots nicht einfach Chatbots mit Sprachausgabe sind. Der Telefonkanal hat nämlich ganz eigene Regeln. Menschen sprechen spontaner, machen Pausen, unterbrechen, rufen aus lauten Umgebungen an oder erwarten besonders schnelle Hilfe. Deshalb benötigen Voicebots ein eigenes Dialogdesign mit kurzen Antworten, guten Rückfragen und eine klare Einbindung in die Customer Experience. In dieser Folge setzen wir unser Gespräch fort. Wir schauen uns an, was Unternehmen vor der Einführung eines Voicebots klären sollten. Welche Ziele soll der Bot erreichen? Welche Anwendungsfälle eignen sich wirklich für den Telefonkanal? Welche Daten, Schnittstellen und Prozesse müssen vorhanden sein? Wo liegen die typischen Stolperfallen, etwa bei der Adressänderung, bei Authentifizierung, Vertrauen oder der Übergabe an menschliche Mitarbeitende? Wir sprechen auch über die Zukunft von Voicebots. Bessere Latenzen, Audio-zu-Audio-Modelle, Mehrsprachigkeit, Dialekte, emotionale Signale in der Stimme und mögliche Einsatzfelder jenseits des Telefons, zum Beispiel bei Robotern oder anderen sprachbasierten Schnittstellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Wenn jetzt ein Unternehmen darüber nachdenkt, ein Voicebot einzuführen, was sollte das Unternehmen am Anfang, was sollte es im Vorwege sich überlegen, was muss es klären, was sind so die Schritte? Magst du da einmal einen Tipp geben oder zwei?
Sehr gerne, vielleicht werden es auch mehr, mal gucken. Wir machen das bei Zipke tatsächlich auch, also wir haben quasi so vorformulierte Fragen, die wir den Unternehmen, die an Voicebots interessiert sind, erstmal mitgeben. Das Wichtigste ist, sich genau zu überlegen, was möchte man von diesem Chatbot? Viele Unternehmen haben eine vage Vorstellung von, der soll unseren Service entlasten. Und das ist ein total gutes Business-Ziel und das sollte man auch genauso definieren, weil das ist die entscheidende Kennzahl, ob dieser Bot dann tut, was er tun soll. Aber das ist nicht gleichzusetzen mit Use Cases. Also dann geht es wirklich darum zu gucken, was sind denn die Use Cases, die bei uns besonders gut bekannt sind, wo wir viel Erfahrung haben, wo wir wissen, was die richtigen Antworten sind. Sind das Use Cases, die ohne lange Textausgaben, ohne die Nennung von URLs oder langen Listen auskommen? Ja, und das sind alles Fragen, die man sich vorher stellen muss. Und ein ganz wichtiger Aspekt, habe ich als Unternehmen bereits die Dateninfrastruktur, die es dem Voicebot dann ermöglicht, auf die Informationen zuzugreifen, die benötigt werden. Weil der bestaufgesetzte Voicebot mit den konkretes definierten Use Cases bringt halt nichts, wenn am Ende die API-Schnittstellen nicht da sind, um die nötigen Informationen zu haben.
Oder eben halt auch mit andersrum Prozesse zu starten oder in die Prozesse einzugreifen. Das ist vielleicht auch nochmal aus unserer Sicht, wir kennen das auch natürlich, wer sind die Zielpersonen, welche Ziele haben diese Personen, wie kann der Voicebot in diesem Fall, wie muss er gestrickt sein, damit er hilft, den Menschen ihre Ziele zu erreichen, was braucht er dafür? Welche Informationen braucht er, was du gesagt hast, die Anbindung an die Daten, aber auch vielleicht, welche Fähigkeiten braucht er, was muss er tun können, weil Menschen, die anrufen, werden ja nicht nur unbedingt was wissen wollen, sie werden vielleicht auch etwas tun wollen, etwas haben wollen, zum Beispiel eine Bestellung auslösen, einen Zwischenstand bekommen, einen Dialog führen, der dazu führt, dass ihr Problem gelöst wird, wenn es zum Beispiel ein kaputtes Gerät ist. Das gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Punkte und Wissen anzubinden, über eine KI-Suche zum Beispiel, ist ja ein Punkt, aber eben halt auch die Fähigkeiten, wie ich habe eine Adressänderung, also muss ich in die Stammdaten rankommen, ich muss Adressen ändern können oder einen Änderungsjob zumindest anstarten können. Das sind ja auch Fähigkeiten, die notwendig sind und wie du gesagt hast, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was die Anwendungsfälle sind, dann kann ich auch darüber nachdenken, welche IT-Systeme, welche Prozesse, was spielt da alles mit rein, was brauche ich und was muss zugreifbar sein vom Chatbot oder Voicebot.
Auf jeden Fall, das, was du gerade erwähnt hast, dieses Conversation Goal, das ist extrem wichtig. Und das ist auch nicht gleichzusetzen mit einem Use Case. Mhm. Also da ja macht es absolut Sinn, sich zu überlegen, okay, wir haben zum Beispiel den Use Case Adressänderung. Dann ist aber nochmal die Frage, muss die Adresse wirklich abschließend geändert werden während des Telefonats? Es geht es darum, dass die Person die Informationen erhält, wo sie die Adresse ändern kann. Also was genau soll am Ende dieses Gespräches stehen? Und da muss Wie gesagt, denken wir jetzt an überwiegend LLM-basierte Cases, das muss auch sehr klar formuliert werden. Das muss diesem Bot auch bewusst sein, in ganz großen Anführungsstrichen, was denn das Ziel ist, auf das hingearbeitet wird. Ja, du hast gerade schon ganz viele wichtige Aspekte genannt, die Fähigkeit, Prozesse anzustoßen, Informationen zu speichern, auch wirklich zu speichern, verlässlich bestätigen zu können, dass diese Information gespeichert wurde, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ringsherum braucht es eben noch ganz viel, um da überhaupt annähernd hinzukommen. Also zum Beispiel eine Information, wie mit Fehleingaben umgegangen wird. Wie oft darf nach einer falsch eingegebenen Postleitzahl gefragt werden? Hängt sich der Bot auf, weil er denkt, oh, das ist mein Conversation Goal, da muss ich hin, um jeden Preis. Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man Edge Cases und Fehlerverhalten nicht bedenkt.
Dazu, du hattest jetzt Adressänderung als Anwendungsfall genannt. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich denke, dass es beim Voicebot sehr, sehr schwierig sein kann. Also ich sag mal, so ist eine Zielerstandsmeldung beim Stadtwerk. Ich weiß, jetzt kommt eine Zielernummer, jetzt kommt ein Zielerstand, das sind nur Ziffern oder nur Zahlen. Da kann ich eben halt auch entsprechend vorbereiten und kann sagen, okay, ich kann daraufhin optimieren. Wenn ich jetzt aber eine Adressänderung habe und jemand wohnt im Karl-von-Ossietzky-Ring, wie wird das nochmal genau geschrieben? Und da gibt es halt nicht nur die Tegmeier-Allee, sondern es gibt eben halt auch solche Namen. Und das wird schon ziemlich anspruchsvoll, denke ich.
Genau, auch da gibt es Mittel und Wege und Kniffe. Ja, natürlich immer erstmal die Frage, macht dieser Use Case über den Kanal wirklich Sinn? Mhm. Hatte ich ja vorhin kurz schon erwähnt, das ist die Frage, die man sich immer als allererstes stellen soll. Für das konkrete Beispiel Adressänderung, da braucht der Bot natürlich auch noch zusätzliche Informationen. Und dann macht es zum Beispiel auch total Sinn, erstmal nach der Postleitzahl zu fragen. Dann kann der Bot im Hintergrund über verschiedene Register abrufen, welche Straßen gehören denn überhaupt zu dieser Postleitzahl. Und dann kann man eben gucken, dass man danach über so ein Fuzzy-Matching, also es wurde vielleicht nicht genau Karl von Ossietzky transkribiert, aber Karl und irgendwas mit O, dann kann der Bot eben gucken, weil er bereits eine vordefinierte Liste an möglichen Straßennamen hat, könnte eine davon passen. Und genau, man muss quasi dem Bot viel gut strukturiertes Weltwissen mitgeben, um eben solche potenziellen Stolpersteine Stolperfallen aus dem Weg räumen zu können.
Hier kommt dann auch noch die andere Seite ins Spiel. Das heißt auch die Sprachgenerierung, also aus dem Text wieder eine Sprache zu machen. Das wird ja gerade bei ausländischen Namen, ausländischen Straßennamen oder eben halt auch Adressen im Ausland vielleicht auch sehr, sehr kompliziert oder hört sich ganz merkwürdig verkehrt an.
Absolut. Da sind wir dann wieder bei der Customer Service und Customer Success Frage. Was man natürlich auch nicht machen sollte, ist die Leitfäden der menschlichen Mitarbeitenden 1:1 zu übertragen. Also ich kenne das früher. Ich habe während des Studiums in den ersten Semestern auch in der Kundinnenbetreuung gearbeitet und da wurden wir angehalten, den Namen der Person häufiger zu nennen, um eben ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Als Mensch sehe ich natürlich, okay, das ist ein Name, ich kann den nicht gut aussprechen. Ich habe das Gefühl, die Person reagiert nicht gut darauf. Für die ist das einfach irgendwie nicht angenehm. Da entwickelt man ja sehr schnell ein Gefühl für. Und dann lasse ich das einfach sein. Da kann ich auf meine Intuition, auf meine Erfahrung vertrauen. Ein Bot hat ein Skript. Und danach wird er sich hoffentlich halten. Und wenn dann steht, nenne den Namen in mindestens jedem zweiten Satz, ja, dann wird dieser Name genannt. Egal, ob die TTS das gut hinkriegt oder ob vielleicht auch der Name initial falsch verstanden wurde. Ich sage häufig, das ist immer so einer meiner Tests. Ne? Wie heißen Sie? Laura Grimm, Grimm wie die Brüder. Da wird ganz häufig ein Doppelname draus. Ne? Also es ist halt Grimm Brüder. Und wenn ich dann während des gesamten Gespräches mit einem falschen Namen angesprochen werde, dann kann tatsächlich auch die Frage, ob der Bot mein Problem lösen kann, in den Hintergrund rücken, weil ich halt emotional so negativ gestimmt bin, dass das dann den Rest des Gesprächs überschattet.
Ja, das sehe ich sehr klar. Woran kann jetzt ein Unternehmen merken, ob ein Anwendungsfall sich gut dafür eignet oder nicht?
Das Schöne ist ja, dass wir an diesen Themen schon sehr lange arbeiten und auch schon deutlich länger, als es halt LLMs gibt. Und es gibt Richtwerte oder Ideen, welche Use Cases dafür gut geeignet sind. Also Use Cases, die kurze Antworten ermöglichen. Concierge-Fälle, das ist einfach was, das wird seit Jahren gemacht. Da kann man sehr schnell mit wenig Aufwand viel erreichen. Und ja, an sich gibt es viele, viele No-Gos, also worauf man achten sollte, was eben nicht enthalten sein sollte. Und im Zweifelsfall ist da aber eine gute Beratung viel wert, weil viele Unternehmen strugglen an sehr ähnlichen Punkten und sind dann verwundert, warum das nicht funktioniert. Die stecken wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Aufwand in einen Use Case und dann funktioniert das nicht. Also zum Beispiel klassische Fälle wie Angebotsabfragen und Absprachen. Das wird am Telefon gemacht. Menschen rufen in Firmen an, um ein Angebot gemeinsam mit einem Menschen durchzusprechen. Und da ist es aber so, dass das mit einem Bot nicht gut funktioniert. Also Menschen haben initial nicht das Vertrauen in einen Voice-Bot, dass sie wirklich ein komplettes Angebot durchsprechen wollen. Also da muss man dann auch diesen Trust-Faktor mit reinziehen. Also selbst wenn man sagt, okay, da sind relativ kurze Antworten möglich, das ist gut systematisierbar, das ist ein Use-Case, bei dem wir viel Erfahrung haben, muss man dann auf dem Schirm haben, dass es trotzdem sein kann, dass der Faktor KI da so stark reinspielt, dass UserInnen trotzdem nicht das Vertrauen haben, diesen Case am Telefon mit dem Bot zu realisieren.
Ich denke, es hängt auch sehr viel davon ab, wie stark die Konsequenzen sein können. Also wenn ein Baudarlehen ist eine andere, hat andere Auswirkungen, wenn da es einen Fehler gegeben hat, als wenn es eine Zahnzusatzversicherung ist.
Ja, aber auch bei einer Zahnzusatzversicherung möchte ich nicht hinterher nochmal nachlesen müssen, möchte ich nicht das Gefühl haben, oh, ich mache das jetzt, aber das Erste, was ich tue, ist danach, sobald ich was schriftlich bekommen habe, zu kontrollieren, ob das jetzt auch wirklich stimmt. Also das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe mit diesem Mental Load. Mhm. Wir haben alle so viele Themen, so viele To-Dos auf realen oder imaginären Listen und wollen natürlich gerade solche Aspekte wie eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, wollen wir gerne in einem Schritt machen und danach ist es fertig und nicht in zwei oder drei Schritten, weil eine Korrektur nötig ist, weil eine Anpassung nötig ist.
Wenn wir jetzt mal so auf die nächsten 1 bis 3 Jahre schauen, was meinst du, was wird passieren? Wie werden sich aus deiner Sicht Voicebots weiterentwickeln?
Das ist eine Frage, wo ich seit der rasanten Entwicklung von LLMs sehr vorsichtig geworden bin, überhaupt eine Antwort zu geben. Was wir sehen, ist, dass sich Latenzen deutlich verbessern. Das war lange oder ist auch nach wie vor ein ziemlicher Painpoint, der eben sich auch negativ darauf auswirkt, wie dieses ganze Turn-Tagging funktioniert. Denkt der Bot noch oder spricht er schon? Hat er mich nicht gehört? Muss ich nochmal nachfragen? Da haben wir im Moment große Abweichungen von dem, was wir aus menschlichen Gesprächen gewöhnt sind. Genau, und da sehen wir deutliche Verbesserungen. Wir experimentieren auch selber gerade mit Audio-zu-Audio-Modellen, wo also quasi der Transkriptionsschritt entfällt und direkt quasi, ist jetzt sehr untechnisch formuliert, aber in das LLM reingesprochen werden kann. Genau, das ist eventuell etwas, was in den nächsten Jahren stärker an den Vordergrund rücken wird. Ja, da könnte ich jetzt vom Hölzchen zum Stöckchen kommen. Gibt ganz, ganz viele Aspekte. Was auf jeden Fall immer wichtiger werden wird, ist, weil es so viel Konkurrenz auch gerade in dem Bereich gibt, sich abzusetzen, zu gucken, dass die Antworten besser, präziser sind, mit mehr Inhalten gefüllt und sich das wirklich über die Qualität der Antworten unterscheiden wird.
Was ist mit anderen Sprachen?
Grundsätzlich STT, TTS.
Also es geht mir erstmal darum, kann ich jetzt ein Voicebot so machen, dass ich dann zum Beispiel umschalten kann auf eine andere Sprache? Das ist so die erste Stufe. Und die zweite Stufe wäre gemischtsprachig. Das heißt, dass ich innerhalb eines Dialogs verschiedene Sprachen oder Wörter einfach aus anderen Sprachen mit reinwürfle.
Ja, also da haben wir in den letzten Jahren auch schon viel Entwicklung gesehen. Das ist auf jeden Fall schon ein deutliches Stück weiter, als es das noch vor einiger Zeit war. Da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges tun. Kommt natürlich auch auf die Sprachen an. Sind das Sprachen, die besonders viel in Trainings unterkommen? Wir sehen auch jetzt nach wie vor große Unterschiede zwischen Englisch und Deutsch. Also auch wenn wir Benchmarks von STT, also Speech-to-Text-Transkriptionsmodellen anschauen, unterscheiden die sich zum Teil immer noch stark, je nachdem, ob Englisch oder Deutsch. Ja, es wird besser. Es wird jetzt auch schon besser. Es gibt mittlerweile auch Modelle, die dieses Switchen während des Gesprächs ermöglichen und erlauben. Und wahrscheinlich wird das auch noch flüssiger und einfacher in Zukunft werden. Was mittlerweile, ist zumindest mein Gefühl, deutlich besser funktioniert, sind eben Begriffe, die integriert werden aus anderen Sprachen. Gerade, aber auch da kommt es natürlich auf die Sprache an. Englische Begriffe sind mittlerweile nur noch selten ein Problem in deutschen Dialogen und Französische. Und danach, ja, wird es aber auch schon schwieriger.
Ich denke, das passiert auch gerade, wenn Marketingmenschen über irgendwas sprechen, dass sie halt sehr großen Englischanteil mit so in der Sprache drin haben. Ganz unterbewusst. Ich wollte eigentlich zuerst sagen Computerleute, aber ich glaube, die Marketingleute sind da noch schlimmer.
Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, benutze selber ziemlich viele Anglizismen. Und ich teste da auch relativ viel. Aber ja, gute Frage. Marketing oder Computerleute? Wer verwendet mehr Anglizismen?
Aber ein anderer Aspekt ist, was ich auch merke, was im Englischen wesentlich besser schon funktioniert, sind Dialekte oder Menschen, die aus einem anderen Sprachraum kommen und Englisch als zweite Sprache haben. Ob ich jetzt einen Inder habe, der Englisch spricht, einen Asiaten, also einen Chinesen, einen Japaner habe, der Englisch spricht, einen, der ursprünglich Spanisch gelernt hat, der Englisch spricht, oder eben halt auch nur innerhalb von zum Beispiel Amerika, Colorado, Texas, Boston, das ist unterschiedliche Arten, wie man Englisch spricht. Und dann natürlich noch wieder die unterschiedlichen Länder, Britisch-Englisch, Australisch-Englisch. Das funktioniert schon relativ gut. Wenn ich jetzt aber nur auf das kleine Deutschland gucke, Schwäbisch, Sächsisch, na, Plattdeutsch ist vielleicht schon kein richtiges Deutsch mehr, also zumindest kein ist schon bewusst eine andere Sprache. Aber diese Erkennung von Dialekten oder beziehungsweise das Erkennen von dem, was gesagt wurde, wenn derjenige Dialekt spricht, das, glaube ich, darf im Deutschen auch noch besser werden.
Das darf auf jeden Fall besser werden. Das ist tatsächlich schon an manchen Stellen besser geworden, weil die LLMs da relativ viel normalisieren können. Also wir sehen das auch in unseren Transkripten, auch in unseren Postcall-Transkripten, dass da die Transkripte häufig ziemlich offensichtlich Fehler enthalten und das LLM dann aber trotzdem in der Lage ist, eine adäquate Antwort oder eine adäquate Summary halt bei Postcall-Transkripten zu generieren. Aber ja, die Erkennung selber, das ist das Problem, was wir immer haben, wenn wir viel mit Daten arbeiten. Daten sind gebiased. Wir haben einen Überschuss von bestimmten Daten und einen Mangel an anderen Daten. Hm. Und ja, das ist natürlich ein riesengroßes Problem, dass alle KI- und LLM-basierten oder auch STT-basierten Systeme da Ungleichheiten noch stärker provozieren und ausbauen können.
Eine Sache, momentan funktionieren Voicebots meistens noch über, ich übersetze die Sprache in geschriebene Sprache und dabei geht was verloren. Nämlich wie betont wird, wo Pausen gelassen werden, wie schnell oder langsam bestimmte Passagen sind. Und das sind ja normalerweise auch Sachen, die Informationen enthalten. Wenn ich jetzt als Mensch höre, dass jemand sehr langsam spricht, lange Pausen zwischendurch macht, dann könnte ich auf die Idee kommen, jetzt kontextabhängig, dass er gerade nachdenkt. Diese Information würde ja in dem Moment komplett verloren gehen. Und was meinst du, wird das auch Einzug haben in Voicebots?
Das wäre wünschenswert. Das ist das, was ich gerade schon angesprochen habe mit diesen Audio-zu-Audio-Modellen, die das ja versprechen, dass sie Prosodie, dass sie bestimmte zusätzliche Informationen eben mitgeben können, ohne dass sie jetzt biometrische Marker auslesen in dem Sinne. Ich kann tatsächlich im Moment noch nicht so gut einschätzen, wie das in der Realität funktioniert. Mhm. Also wir haben da auch erste Tests gemacht. Das ist aber noch nicht gut operationalisierbar, meiner Erfahrung nach. Oder ich weiß zumindest nicht gut wie. Und auch da ist es so, dass die ja trainiert werden müssen. Also all diese Modelle, und das vergesse auch ich manchmal, dass die, egal wie gut sie mittlerweile sind, immer noch nicht das hat, was wir Menschen haben, nämlich Neuroplastizität. Wir können einfach so in Anführungsstrichen lernen, können Informationen in unser Weltwissen integrieren. Und das funktioniert im Moment nicht ansatzweise in diesem Ausmaß. Das heißt, auch da möchte reintrainiert werden, wie ein Modell auf bestimmte emotive Marker in der Stimme und Ausdrucksweise reagieren soll. Hm. Oder muss reintrainiert werden, dass es überhaupt erkannt wird.
Erstmal muss die Information da sein und dann als nächstes, wie will ich darauf reagieren? Zum Beispiel eskaliere ich schneller, wenn jemand wütend ist oder sowas.
Ja, wir hatten jetzt gerade unsere Conversation Designerin, hat gerade ein Modell getestet mit einem Use Case, wo dann auch emotionale Informationen geshared wurden. Und da hat das Modell sich relativ konsequent darauf geeinigt, mit sich gar nicht darauf zu reagieren, wenn man dann eben gesagt hat, der Grund für die Kündigung ist ein Todesfall. Dann, okay, danke schön. Wo wir jetzt davon ausgehen, dass das noch nicht so gut funktioniert mit der Erkennung. Wobei das ja auch was wäre, was man rein semantisch hätte erkennen können. Da wäre ja noch nicht mal eine stimmliche Information relevant gewesen.
Richtig. Und eine Sache, die sich in Zukunft aus meiner Sicht noch ändern wird, ist, wo treffen wir auf stimmliche, auf Voicebots? Bisher ist es eben halt, ich denke, der General, oder das Häufigste wird sein Telefon. Dann gibt es eben halt noch Assistenten. auch das Navi im Auto zähle ich dazu. Aber also die eine Sache, die wird noch kommen, das ist Embodied AI, also die verkörperte KI, der Roboter. Sein, der Service-Roboter, der an der Rezeption steht, mit dem ich mich unterhalten kann, dem ich fragen kann, wo finde ich jetzt Station XY? Das wird, glaube ich, noch dazukommen. Und da werden wir das eben halt auch noch ganz anders jetzt erleben, wenn wir jetzt plötzlich eine Entität vor uns haben. Egal wie menschenähnlich oder wie roboterhaft sie aussieht, wird das, glaube ich, auch kommen.
Ja, das, also wie gesagt, bei allem, was so langfristige Prognosen angeht, bin ich sehr vorsichtig geworden. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird mit Wearables. Da gab es ja auch schon verschiedene Wellen, wo man diese Pins oder weitere Items hatte. Das hat sich bisher ja nicht durchgesetzt. Auch mit Smart Glasses zu sprechen, ist bisher noch nichts, was wirklich angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft. Ja, diese Grundidee, wir haben mit meinem früheren Arbeitgeber bei den Lautmalern auch eine Zeit lang experimentiert mit Voice in VR. Das hat auch noch nicht so gut funktioniert zu diesem Zeitpunkt, weil eben Latenzen damit reingekommen sind, weil halt häufig in dem Moment, wo es ein grafisches Interface gibt, der Knopfdruck oder der Schieber einfach die besseren und intuitiveren Interfaces sind. Weil das darf man, finde ich, auch wenn natürlich jetzt durch LLM sich da ganz viel getan hat, das darf man trotzdem nicht vergessen. Es bleibt ein Interface, es bleibt eine Schnittstelle, die für UserInnen das Leben leichter machen soll. Und ja, da ist Voice, obwohl man das Gefühl hat, das ist das Intuitivste und Einfachste, häufig trotzdem nicht ideal.
Ich habe jetzt auch mit der Fachhochschule, mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften gesprochen. Die haben ein Projekt, wo es halt auch darum geht, dass Pflegekräfte, die nicht aus Deutschland kommen, Deutsch lernen. Und das eben halt anhand eines verkörperten Patienten, eines Roboters, mit dem sie dann interagieren, im Wesentlichen einfach nur Fragen stellen, Antworten bekommen. Also im Wesentlichen tatsächlich der Voice-Bot-Teil, aber eben halt embodied. Also, dass ich nicht einfach ein Handy in der Hand halte, sondern da wirklich quasi jemand sehe. Was dann dazu kommt, ist natürlich auch, dass diese Einheit auch Kameras hat, das heißt, auch nochmal einen weiteren Kanal hat, zu beobachten und darauf zu reagieren.
Genau, also diese Use Cases, die gibt's ja in Theorie und auch in Praxis auch schon eine ganze Weile. Und da gibt's ja auch gute Studienlage, dass zusätzlich mit einem visuellen oder haptischen Input eben auch Sprachinformation besser verarbeitet werden kann. Da kommt die kognitive Linguistik durch Dual Coding. Und ja, da gibt's auf jeden Fall super spannende Anwendungsfälle. Die Probleme, die wir haben, fallen halt nicht weg. Also der Roboter muss halt trotzdem verstehen, muss die Sprache transkribieren. Gerade in diesem Case sind dann eben Dialekte oder Akzente super relevant. Es dürfen keine Hintergrundgeräusche entstehen. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall mehr passieren wird, weil das gerade eine Richtung ist, die sich abzeichnet. Gerade Robotik ist ja auch noch mal stärker in den Fokus gerückt in den letzten Jahren, als das vorher der Fall war. Ja, und Anwendungsfälle gibt es auf jeden Fall mehr als genug. Die Frage ist, ob die Hürden, die wir jetzt schon bei vergleichsweise simplen Anwendungen wie Voicebots am Telefon, ob wir die überwinden können.
Ich fasse mal kurz zusammen. Voicebots können unter passenden Voraussetzungen ein sinnvoller Baustein im Kundenservice sein, in der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden. Sie brauchen aber ein anderes Design als Chatbots. Sie brauchen gute Daten, klare Prozesse, gute Anbindung und ein bewusst gestaltetes Kundenerlebnis. Laura, vielen Dank für die Einblicke in das Thema Voicebot, vor allem für die klare Einordnung, warum Sprache am Telefon ein eigener Kanal mit eigenen Regeln ist und warum man Chatbots nicht einfach eins zu eins übertragen sollte. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank für die spannenden Fragen.
Das war der zweite Teil unseres Gesprächs mit Laura Grimm über Voicebots. Wir haben darüber gesprochen, welche Punkte Unternehmen vor der Einführung klären sollten. Klare Ziele, passende Anwendungsfälle, verfügbare Daten, stabile Schnittstellen und realistische Erwartungen an den Telefonkanal. Es wurde klar, ein Voicebot sollte nicht nur technisch funktionieren, sondern den Menschen wirklich helfen. Dazu gehört auch, Grenzen zu erkennen, Eskalationen sinnvoll zu handhaben und das Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu berücksichtigen. Darüber hinaus haben wir die weitere Entwicklung von Voicebots erörtert, darunter bessere Reaktionszeiten, Audio-zu-Audio-Modelle, Mehrsprachigkeit und Dialekte, emotionale Signale in der Stimme und neue Einsatzfelder wie beispielsweise bei Robotern, Wearables und anderen sprachbasierten Schnittstellen. Wenn Sie prüfen möchten, ob sich Voicebots, Chatbots oder KI-Assistenten in Ihrer Organisation sinnvoll einsetzen lassen, lohnt sich ein strukturierter Blick auf Anwendungsfälle, Daten, Prozesse und die Customer Experience. Asono unterstützt Unternehmen und Verwaltung dabei, geeignete Einsatzfelder zu identifizieren, Dialoge nutzerfreundlich zu gestalten und KI-Lösungen zuverlässig umzusetzen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Chatbots und KI.